Dieser Podcast wird präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
Scham lebt eigentlich von drei Sachen. Dass man es verschwiegen tut, dass man es geheim halt tut und dass man in die Isolation geht. Das tut sie wie am Leben erhalten. Und auf der anderen Seite eben, Scham überlebt nicht, wenn sie mit Empathie in Kontakt kommt.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Kennst du das Gefühl, dass du in einer peinlichen Situation am liebsten würdest im Boden versinken? Vielleicht läufst du auch noch rot an und es ist einfach nur schrecklich. Kann sein, dass es gar nicht so etwas Schlimmes war, aber die Situation, die verfolgt dich noch tagelang. Die Scham, die ist aber noch mehr als das, was man in einem peinlichen Moment erlebt. Sie versteckt sich auch hinter Perfektionismus, Rückzug oder in einer harten Stimme in uns, die uns gar nicht nette Sachen sagt. Vielleicht merken wir es gar nicht, aber die Scham kann unseren Alltag beeinflussen und uns auch recht einschränken. Und darum möchten wir in dieser Folge mit der psychosozialen Beraterin, der Susanne Gisler, herausfinden, wie wir diese Scham entlarven können und wie man lernen kann, einen neuen Umgang zu finden. Ich bin Tobias Kobel. Vielleicht hast du uns gerade ein Beispiel, wie du Scham auch schon erlebt hast.
Im Vorbereiten von diesem Thema sind mir ganz viele Beispiele in den Sinn gekommen. Werden wir jetzt vielleicht heute auch ein bisschen merken. Das kennen wir vielleicht sogar alle ein bisschen. Mhm. Vielleicht so eins zum Starten, wo wir vielleicht alle ein bisschen kennen. Ist mir noch nicht so lange her passiert. Ich bin irgendwann morgen um 7 Uhr im Zugverkehr, so Pendelverkehr, mit meinem Kaffee.
Vollgestopft, der Zug wahrscheinlich,
oder? So innen marschiert, habe den Kaffee irgendwo platziert. Und irgendwie nicht geachtet, als ich meinen Rucksack verschoben habe, dass der offen ist, der Deckel, und dann ist ein bisschen Flüssigkeit auf den Koffer runtergetropft.
Ui. Mhm.
Und dann hat mich jemand aufmerksam gemacht und ich bin, wow, Hilfe, voll im Stress aufgesprungen. Meiner Meinung nach habe ich mich entschuldigt, aber habe mich sofort darum gekümmert, Nasentücher suchen und so, das wieder gut machen. Es ist im Koffer eigentlich nichts passiert, oder? Aber was dann passiert ist, ist eine Frau, wohlbemerkt, es war nicht ihr Koffer, hat mich in aller Stille von dem 7 Uhr am Morgen Zug wirklich mega laut angefangen zusammen zu schiessen.
Oh.
Und ich bin so klein geworden, ich habe nur noch gestammelt und ja, ich meine, das war dann vorbei gewesen. Irgendwann ist sie ausgestiegen, ich auch, und ich habe gedacht, Susanne, komm, das ist jetzt ja gar nichts Schlimmes gewesen. Der Koffer hat gar keinen Schaden genommen und ich habe mich entschuldigt. Und gleich hat mich das tagelang verfolgt. So typisch, Susanne, du bist so ein Schussel.
Ui.
Und hat mich richtig, also weißt du, für so etwas Kleines hat mich so verfolgt. Und da habe ich so richtig gemerkt, ja genau,
da
wieso tut das so tief mich beschäftigen.
Ja, und ich glaube, da haben wir wirklich alle irgendwelche Beispiele, oder, wo irgendjemand vielleicht auch vielleicht überreagiert hat oder wir selber eben mit inneren Sachen konfrontiert sind, die uns anklagen in solchen Momenten. Also da ist Scham dahinter. Also ist es nicht einfach nur peinlich in diesem Fall? Weil das könnte man ja auch sagen, ja, ist einfach ein bisschen peinlich, oder? Und Scham, würdest du jetzt dort sagen, gibt es einen Unterschied zwischen peinlich und dem Scham?
Ja, ich glaube, peinlich kann einem ja so eine Situation wirklich sein. Das ist einfach unangenehm. Aber dann ist es vor allem situationsbezogen und es verzieht sich auch wieder, das Gefühl. So ein bisschen, ist unangenehm gewesen, aber ja, kann passieren. Und Scham ist dann ein Thema, wenn mich das eben wie so in meiner Identität anfangen zu bewegen und ich mich selber wie fast in Frage stelle für das. Es geht wirklich tiefer, wir werden es ja dann ein bisschen merken. Und bei Peinlichkeit, das ist wirklich so eine Situation, wo ich nachher auch wieder kann. Ja, da kann ich mich wieder entspannen irgendwann. Und wenn es wirklich um ein tiefes Schamthema geht, bei mir ist es jetzt vielleicht so das Thema, eben, ich bin so sichtbar geworden in dem Zug. Alle haben geschaut, gefühlt. Stimmt vielleicht nicht. Aber es war so sichtbar, dass mir das passiert ist und das hat mich so beschäftigt. Und das ist ja ein Thema, das ich wahrscheinlich sonst schon eben mit mir mittrage. Und das dann halt angeklungen ist.
Vielleicht kannst du ja gerade noch kurz Scham also definieren. Weißt du, das ist jetzt schon ein bisschen gemacht, aber ich glaube, da gibt es ja noch mehr, um dahinter zu definieren, dass wir uns da ein gutes Bild machen können. Was ist es jetzt überhaupt? Über was reden wir konkret?
Also Scham ist eigentlich eine ganz normale soziale Grundemotion. Ich glaube, fast alle Menschen kennen sie. Aber sie ist eben eine von denen, die am schwierigsten zum Greifen und auch zum Benennen ist. Mhm. Sie versteckt sich oft. Wir werden es sehen, hinter mehr Verhalten, wie man sie eben wollen, abwehren will. Mhm. Dort können wir sie entdecken. Sie entsteht eigentlich vor allem dort, wo so meine Würde, meine Zugehörigkeit, mein Selbstausdruck, Anerkennung so auf dem Spiel stehen. Und also wir können uns eben zum Beispiel schämen, wenn wir einer sozialen Norm nicht entsprechen, vielleicht einem Ideal nicht gerecht werden. Oder wie das Gefühl haben, wir genügen dem wie nicht. Und der Unterschied ist eben, warum, so das Besondere an der Charme ist, dass sie sich eben auf meine Identität, auf mich selbst eigentlich richtet. Währenddem jetzt ich vielleicht etwas, welches Verhalten, das nicht gut war, oder eine Handlung, dort hätte man es vielleicht mit so etwas Schuld zu tun. Die sagt dann wie, das ist nicht gut gewesen, das Verhalten ist nicht gut gewesen. Mhm. Und Charme sagt, du bist nicht gut. Mhm. Mit dir ist etwas falsch. Du bist zu viel, zu wenig, genügst nicht, bist zu laut, bist zu quirlig, was auch immer. Die tut sich so auf Kernidentität richten und darum ist sie eben so einerseits im Hintergrund und leislich und andererseits eben sehr wirksam. Mhm. In unseren Beziehungen, in unserem Denken und sie bezieht sich halt fest auf den Selbstwert.
Also du hast jetzt gesagt, in deinem Beispiel, es ist dir einfach mega peinlich gewesen, du bist so klein geworden. Vielleicht, was passiert da im Körper, wenn wir Scham erleben? Also ich kenne es, wenn ich mich geschämt habe oder so, oder Situationen, die peinlich gewesen sind irgendwie, oder vielleicht auch nicht einmal peinlich, bin ich zum Beispiel rot geworden. Das kombiniert man ja schnell mit Schämen, oder? Mhm. Wieso passiert das überhaupt, dass man rot wird?
Ja, also man sagt, Scham fängt wie im Körper an, nicht im Kopf. Also wir merken es ja vielleicht so ganz schnell, irgendwie der Blick senkt sich oder wir drehen ein bisschen den Kopf wegdrehen oder wir vermeiden den Blickkontakt. In uns innen wird es vielleicht heiß oder kalt. Leute sagen auch, es wird wie, Gedanken werden total schwammig oder ja, so ein bisschen blank im Kopf. Also da ist mir dort angegangen, die Worte haben gefehlt. Und eben das Erröten ist so ganz ein klassischer.
So mühsam,
ja, das ist super mühsam, weil es halt etwas noch wie so ein bisschen ins Rollen bringt. Jetzt schäme ich mich schon, jetzt wird es noch sichtbar und dann wird es noch beschämender. Ja. Jetzt sehen es noch alle, oder? Eigentlich ist es eine Stressreaktion vom Körper, die halt alarmiert ist. Und das ist ja auch das Interessante bei der Scham an und für sich. Also neurobiologisch hat man wie können feststellen, dass wenn so ein sozialer Schmerz ausgelöst wird, wie eben Scham, also Bloßstellung, ausgeschlossen werden oder so, dass es die gleichen Hirnareale aktiviert wie körperlicher Schmerz. Also es ist wie eine Bedrohung.
Ah, was?
Und entsprechend reagieren wir auch körperlich drauf. Und wir können es gar nicht gross kontrollieren.
Also kann man es dann irgendwie abwenden? Weil das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die ich mir vorstellen kann. Viele haben so, ey, ich werde immer rot und es ist so mühsam. Was kann ich dagegen machen?
Ja, da ist halt schon ganz viel Druck drin, gell? Also ich darf ja nicht rot werden. Dann muss ich ja fast. Der Körper ist ja schon auf Alarm eingestellt. Also abwenden weiss ich nicht, ob man es kann, aber die Frage ist, wie kann man damit umgehen, wenn man merkt, oh, jetzt steigt mir die Röte ins Gesicht. Und dann wären wir ja noch ein bisschen bei dem, wie gehen wir damit um, dass man das einfach in dem Sinn mal überhaupt wahrnehmen kann. Ja, irgendetwas ist mir jetzt gerade furchtbar unangenehm.
Ja.
Es ist mir jetzt auch gerade unangenehm, dass ich rot werde.
Also kann man es vielleicht sagen?
Ja, zum Beispiel, oh,
jetzt werde ich gerade rot.
Ist mir jetzt gerade unangenehm. So, weiss eben nicht. Und dann, glaube ich, kann man ein bisschen aus dem aussteigen. Da ich jetzt nicht zu den Personen gehöre, die rot werden, kann ich jetzt vielleicht zu wenig, das müsstest du mir jetzt ein bisschen sagen. Eben, vielleicht weniger als abwenden. Ich glaube, dort bauen wir eben Druck auf. Und der Körper muss ja gerade mehr aktivieren. Aber vielleicht mehr so, ah, jetzt merke ich, es kommt, okay.
Jetzt einfach nicht noch mehr peinlich sein irgendwie.
Und nicht
so
zu vermeiden wollen. Ich glaube, das Vermeiden bringt uns eher noch tiefer rein. Dann schämen wir uns fürs Rotwerden.
Ach, das ist wirklich ein Krux mit dem Rotwerden, kann ich dir sagen. Ja. Also es ist manchmal ja mehr und manchmal weniger. Schon noch spannend, um sich dort vielleicht mal ein bisschen beobachten und heranzuschauen. Ja, wieso denn eigentlich? Wieso passiert einem das jetzt in dieser Situation? Hat es vielleicht etwas, was ich bei einem anderen Mal vielleicht auch erlebt habe? Und sich dort vielleicht mal ein bisschen hinterfragen. Ich kann mir vorstellen, dass das ja dann hilft, das auch ein bisschen einzuordnen. Oder ist es wirklich jedes Mal? Ist es jedes Mal, wenn ich etwas sagen muss? Oder so? Oder also sich dort irgendwie so ein bisschen beobachten.
Und was ist schlimmer daran? Wenn ich rot werde?
Ja, genau. Das ist eine gute Frage.
Für was schäme ich mich wirklich genau? Ich werde einfach nur rot.
Genau.
Eigentlich etwas Banales, gell? Wenn man schon
Also wir merken irgendwo, es ist nicht so lässig, wenn wir da rot werden, irgendwie in einem Gespräch oder so. Aber irgendwo haben wir das Gefühl eben in uns, oder du hast gesagt, das kommt schon sehr früh, dass man das Gefühl irgendwo entwickelt. Für was ist denn die Scham überhaupt gut?
Es ist nicht per se negativ Scham. Sie hat auch eine Funktion, eine schützende Funktion ganz oft. Sie soll eigentlich wie unsere Würde ja auch schützen. Sie kann uns auch helfen, in dem Sinne ein gewisses moralisches Lernen, soziales Lernen sicherzustellen, Verantwortung zu übernehmen, aus Fehlern zu lernen und so weiter. Mhm. Und was aber wichtig ist, bei der gesunden Scham, wenn wir von dem möchten reden, ist eben, dass sie auch wieder begrenzt und eigentlich situationsbezogen ist. Und sie lässt parallel das Gefühl zu, von ich bin okay, wie ich bin, auch wenn mir das jetzt gerade passiert ist. Mhm. Oder sie tut sich wenig gerade auf die Identität beziehen und sie reguliert sich eigentlich wieder und es entspannt sich das ganze System wieder. Und problematisch wird es halt dann erst, wenn sie so ein bisschen ihre regulierende Funktion verliert, wenn sie nicht mehr reguliert, sondern wie so ein bisschen Teil von meinem Selbstbild wird.
Also eben, wenn es länger geht, dass man an einer Situation, die peinlich war, die nicht einfach nur peinlich ist für den Moment und man vielleicht dann noch kurz die am Abend irgendwie erzählt, vielleicht einer lieben Person im Umfeld, sondern dass die einem tagelang verfolgt, wie du das auch erzählt hast, jetzt mit dem Kaffee.
Ja, die wird dann irgendwie so ein bisschen Teil, also die lässt so wie so einen tiefen inneren Zweifel an dieser Gewissheit wachsen, dass ich okay bin, auch wenn mir das jetzt gerade passiert ist. Ich bin jetzt, und sie löst vielleicht so ein bisschen aus, wie mein eigenes Selbst oder mein Ich sich irgendwie ein bisschen fehlerhaft oder ungenügend oder eben zu viel von etwas oder zu wenig von etwas so anfühlt. Dann wird sie so wie, dann verliert sie eigentlich das Regulierende, sondern hat sie wie eine abwertende oder selbstwertrelevante Dimension bekommen.
Mhm. Was würdest du sagen, ab wann ist denn so Vorsicht geboten? Also, wann muss man da wirklich gut anschauen? Wann ist es einschränkend?
Ja, ich glaube eben gerade dann, wenn man merkt, es schränkt mich irgendwo ein, in Beziehungen. Also mir begegnet es wirklich viel in der Beratungspraxis, wenn ich so merke, Leute kommen schon und sagen, ich habe kein gutes Selbstbewusstsein, ich muss an dem arbeiten, ich fühle mich immer nicht genug gut und so. Und dem wirklich ein bisschen auf den Grund gehst, jetzt vielleicht noch nicht, aber es tut ja wie, etwas tut wie weh. Vielleicht fühlt man sich auch nicht mehr ganz, eben, man kann zwar gegen aussen viel sicherstellen, aber gegen innen tut sich etwas auf, was wie nicht mehr übereinstimmt. Also wir werden sicher noch ein bisschen auf das kommen. Mhm. Aber gell, jetzt ein Moment, jetzt ist es, wir merken jetzt, ob es etwas ist, was uns anfängt zu behindern. Vielleicht in unserem Gefühl, wie wir über uns denken, auch im Selbstgespräch, wie wir über uns und mit mir reden zum Beispiel. Mhm. Ist auch so eine Form, kann man mal beobachten. Wie rede ich mit mir? Wie habe ich mit mir geredet, als wo mir das im Zug passiert ist? Oder? Susan, so typisch, oder? Du bist so ein Schussel. Das, oder? Über anderen würde ich das ja nie sagen.
Spannend, oder? Ja, da hat Jane gesagt, mach doch nichts.
Ist doch okay, kein Problem, oder?
Ja, stimmt. Das ist sicher noch ein guter Gradmesser. Kannst du uns noch ein bisschen mehr Hintergrund geben zu dem ganzen Schamthema? Ja, woher kommt das überhaupt?
Vielleicht mal so, mit Scham wird niemand geboren, aber sie entsteht halt später in Beziehungen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was man vielleicht so einheitlich kann sagen. Jetzt, wenn man aber in die Forschung geht, dann merkt man auch, es gibt nicht die eine Forschungsrichtung, sondern eigentlich recht viele Aspekte. Und ich jetzt aber gefunden habe, auch beim Recherchieren, haben sich extrem gut ergänzt eigentlich, haben total Sinn gemacht zusammen. Und vielleicht eine hilfreiche Theorie habe ich gefunden, ist so ein bisschen die Affekttheorie von Tompkins, wenn man das so möchte sagen. Er geht wieder davon aus, dass eigentlich Scham wieso bedeutet, dass etwas Positives wie unterbrochen wird und dass dann wie so ein innerer Stopp passiert. Also zum Beispiel ein Kind kommt, zeigt mega stolz seine gemalte Zeichnung oder was auch immer, sucht so einen Moment von der Nähe, ist eben stolz, Bedürfnis. Und Bezugspersonen reagiert vielleicht nicht mit Beschämung, aber vielleicht so ein bisschen, aber schau da an der Ecke, den hättest du im Fall schon noch Vibra können ausmalen da. Irgendwie so. Mhm. Und dann passiert etwas in dieser inneren Bewegung von dem Kind, wie gestoppt, oder? Die Offenheit, der Stolz, der wird wie so kurz gebrochen. Und es ist ein Moment, wo Scham kann entstehen. Mhm. Oder, ich meine, auch wir als Erwachsene kennen das ja auch. Vielleicht so ein bisschen, dass ich jemandem vielleicht wie erzähle, hey, gestern in dieser Gruppe, ich habe mich so alleine gefühlt. Und dann vielleicht mein Gegenüber reagiert, ja, hey, aber so schlimm ist es ja wohl nicht gewesen oder so. Wohlbemerkt, es ist wie ein Verbindungsmoment, der in dem Moment unterbrochen wird. Und das ist nicht als einzelner Moment das Problem, aber da sind wir jetzt wieder ein bisschen in der Forschung, halt dort, wo wir eigentlich sollten, auf Resonanz stoßen oder würden erwarten, dass wir Resonanz erleben. Da wären wir bei der Bindungsforschung. Dort erleben wir, wenn das nicht kommt, wenn vielleicht Abwertung kommt oder es wird einfach nicht gesehen oder ich werde vielleicht im schlimmsten Fall sogar beschämt drinnen. Mhm. Dann wird etwas so wie unterbrochen und es entsteht halt so ein Gefühl von, ich glaube, mit mir ist etwas gerade nicht gut. Also oder ein Kind kann ja nicht unterscheiden, jetzt entwicklungspsychologisch gesehen ist es eben schon sehr früh, ich kann ja nicht unterscheiden, ein Kind, hey, meine Mami oder mein Papi sind gerade gestresst.
Ja.
Die beziehen das halt auf sich selber und es hat wie so eine Botschaft. Also vor allem halt, wenn es wiederholend ist.
Mhm. Jetzt als Kind, oder, kennt man denn das, dass dann eben das Kind vielleicht so gerade resigniert oder vielleicht eben sich auch schämt, das kann man auch beobachten. Viel mehr beobachtet man sie aber dann in den Teenagerjahren, oder? Dass das Kind dann viel mehr Scham hat. Irgendwie entwickelt sich das ja dann noch fast mehr, oder?
Ja, das kann gut sein, ja. Dass sich das eben früh so ein bisschen anfängt zu etablieren und in der Wiederholung entstehen dann so Ideen oder so ein bisschen, ich sage jetzt mal, aus Wiederholungen entsteht wie eine Struktur, was ich über mich selber eben denke. Es bildet sich ja eben auch das Selbstbild immer mehr aus.
Mhm.
Wie bin ich? Und wenn halt dann wie so eine Struktur entsteht, ja, wahrscheinlich stimmt etwas mit mir nicht, ich bin, glaube ich, falsch, alle anderen sind da anders, dann können sich eben so Selbstüberzeugungen wirklich wie ablegen, wie ja, oder ich sage mal, so Selbstzweifel können sich halt wirklich etablieren, Bindungsängste, oder sich auch so das Gefühl von, wenn ich mich wirklich zeige, dann wird es problematisch.
Hm.
Dann ist es einfach nicht mehr sicher.
Also das heisst, man zieht sich dann eher zurück. Genau. Ist das die Reaktion? Ist das eine so typische Reaktion für Scham, oder?
Ja, genau. Scham bringt uns dazu, jetzt ganz einfach gesagt, uns zu verstecken. Und zwar innerlich, aber vielleicht und oder, sage ich, auch äußerlich, oder? Äußerlich sehen wir es ja, wir gehen vielleicht wie so ein bisschen, eben, wir vermeiden den Blickkontakt oder so. Wir wollen ein bisschen wie uns verstecken, im Boden versinken, wäre mir jetzt im Zug am liebsten gewesen.
Mhm.
Oder mich in Luft auflösen. Und innerlich passiert das eben auch. Wir fangen dann an, wie an, von uns verstecken. Oder ein Teil von uns. Vielleicht der, wo man merkt, der stößt nicht wirklich auf Resonanz.
Mhm. Mhm. Aber vielleicht würde sie auf Resonanz stoßen. Aber es ist einfach ein Gefühl in einem.
Genau, es ist eigentlich so ein Moment, wo halt das Bedürfnis, also es ist wie wichtig, es wird nicht eigentlich, dass jetzt auch nicht Eltern im Stress sind, auch Hilfe, wie reagiere ich immer, sondern es ist wirklich so ein bisschen, es entsteht dort, wo halt so ein Moment von Verbindung, von Zugehörigkeit, von stimmigem Selbstausdruck, vielleicht auch so Spontanität oder Gefühl, wo der halt wie unterbrochen wird und ich sage jetzt mal, es passiert halt wieder ein, aha, das, was ich jetzt gezeigt habe, ist glaube ich nicht in Ordnung. Das kann ja in dem Moment mal noch unproblematisch sein, aber eben, je öfter das passiert, desto mehr leitet sich das halt wie ab. Und wir sind immer sicherer, wenn wir uns nicht zeigen.
Aber da gerade kurz, du hast gesagt, dass nicht Eltern in Stress kommen. Einfach kurz ein Tipp an Eltern. Was wäre denn eine richtige Reaktion jetzt für so eine Situation, wenn ein Kind kommt, kann eine Zeichnung zeigen? Und man sieht, das ist jetzt zwar nicht ganz perfekt.
Mhm.
Also das ist ja der Punkt, ich würde sagen, da ja, ist es nicht ausgemalt.
Ja, genau.
Oder?
Also eben, das ist jetzt eben, mit dem Beispiel hat es immer so seine Limiten. Es geht ja nicht darum, dass ich das nicht auch mal sagen darf.
Yeah.
Ich glaube, es liegt wirklich, da kann man sich einmal überlegen, wie man kann das ja auch wieder aufnehmen. Wir sind ja nicht immer geduldig und verständnisvoll und empathisch, auch mit unseren Kindern nicht.
Mhm.
Also da auch den Stress rausnehmen, das ist nicht das Problem. Aber man kann sich ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich Resonanz zeigen, wenn ein Kind mit einem, egal was kommt, mit einem Bedürfnis, mit einem Gefühl, wie reagiere ich? Das kann total nonverbal sein. Das kann auch ein Blick sein, den ich jemanden halt zum Regulieren bringe. Ja,
so.
Eine Anerkennung ausdrücken oder eben auch abregulieren.
Ja.
Und da sind wir vielleicht auch noch ein bisschen bei dem, was ich interessant finde, dass es eben auch Formen von der Scham gibt, die viel subtiler entstehen. Also viel, wo es eigentlich nicht immer direkt die Beschämung oder so einen Unterbruch geht, sondern wo es viel mehr zum Beispiel Kinder, die in grossen Familiensystemen aufwachsen oder vielleicht mit einem geschwisterten Kind, das sehr viel Aufmerksamkeit braucht und sie schon viel, sehr früh zum Beispiel müssen Verantwortung übernehmen und ihr eigenes eben müssen wie zurückstecken. Und dort ist eine Botschaft, wo sie verinnerlichen, nicht ich bin falsch oder in mir ist etwas nicht gut, sondern vielmehr, ich glaube, so wie ich gerade bin, passt es gerade nicht. Ich muss mich zurückhalten, ich muss leislicher sein, ich darf das wie jetzt nicht auch noch zeigen. Meine Eltern haben eh schon viel. So, oder? Und dann entsteht so ganz subtil, kann etwas entstehen. Ein Teil von mir darf ich da, glaube ich, gar nicht zeigen. oder vielleicht so in Umfeldern, die sehr hohe Ideale verfolgen, dann ist es weniger, du machst etwas falsch oder ich bin falsch, sondern ich werde vielleicht etwas nicht gerecht, was in dieser Gemeinschaft mega wichtig wäre. Und man fängt etwas an zu verstecken.
Hast du uns vielleicht noch irgendwie ein Beispiel zu diesem Thema, also wie sich das zeigt? Oder wie hast du das erlebt bei dir?
Wenn ich in meine eigene Biografie zurückdenke, war es eher die Form, ich bin in einem Internat gross geworden mit 20 anderen Kindern. Und das war nicht ein schlechter Ort gewesen, aber man hat halt sehr schnell gelernt, sich zurückzunehmen, sich einzufügen, ja, nicht viel Raum einzunehmen und sicher keine eigenen Ansprüche gross zu stellen. Oder? Mhm. Und das kommt halt dann in so einem Zugmoment, das ist mir wirklich klar geworden. Jetzt bin ich so etwas von exponiert gewesen.
Zu viel Raum
ist genau. Viel zu viel und alle und nein, also ganz schlimm gerade so gewesen und das ist mir für mich nachher wirklich, also wo ich es auch verhängen konnte, hat es mir dann auch ein bisschen beruhigt. Mhm. Das ist glaube ich mein Stress gerade gewesen. Mhm. Aber ich finde noch ein anderes Bild, das ich in einem Buch eigentlich gefunden habe von Donald Miller. Er beschreibt eigentlich das ganz, ganz schön und vielleicht können wir uns das mega gut vorstellen, dann, wie das mit dieser Scham eigentlich ein bisschen passiert. Mhm. Er beschreibt eigentlich den Mensch wie so mit drei Kreisen. So der innerste Kreis ist unser echtes Selbst. So die echten Gefühle, Bedürfnisse.
Wie wir sind, wenn so wir mit uns selber sind.
Ja, genau. So das Echte, die Sehnsucht. Und jetzt sind wir ja aber auch sehr verletzlich. Ja. Und dort kann eben genau die Scham entstehen, wenn sie ja dort nicht auf Resonanz stoßt mit dem, was ich da bin. Und dann macht über unser System, sage ich jetzt mal wie etwas ganz Schlaues, es leitet eigentlich wie eine Schutzschicht darüber. Der zweite Kreis, wenn man so möchte, die Schamschicht. Sie hat die Funktion ja mal zuerst, mein Inneres wie vor Verletzungen eigentlich zu schützen. Mhm. Aber sie hat eben auch eine zweite Funktion. Sie blockiert wie den Zugang zu dieser inneren Schicht. Mhm. Sie dichtet wie ab, im Sinne von zeigt das lieber nicht, das passt jetzt gar nicht, das kommt nicht gut, das ist nicht sicher. Und was wir dann machen, ist eben sogar noch einen dritten Kreis oben drauf legen. Das ist ein bisschen unser, also er redet vom falschen Selbst, ich würde es jetzt eher nennen, so die angepasste Version von uns, die ist vielleicht hochfunktional, die entspricht voll, die weiss genau, wie sie sich in Beziehungen soll verhalten, damit das ziemlich gut kommt. Welchen Teil zeige ich, welchen eher nicht, in welchem Kontext was. Und das ist ja gar nichts Schlechtes, sondern es ist eigentlich eine hohe Anpassungsleistung, die wir hier an den Tag legen. Also ich kann sich das wirklich vorstellen, sehr angepasste, vielleicht kontrollierte, vielleicht sogar perfektionistische äußere Schicht. Vielleicht mega lustig. Aber schwierig wird es halt, wenn man nur noch über diese Schicht in Beziehungen treten. Weil dann passiert eben etwas Paradoxes. Wir sind vielleicht gegen aussen super angesehen, anerkannt, kommen Bewunderung über und fühlen uns ja doch nicht gesehen. Hm. Und viele Leute sagen ja dann, hey, wenn die würden wissen, wie ich wirklich innerlich bin, dann würde man mich wie nicht mehr, das ist ja die Angst, dann würde man mich, glaube ich, nicht gern haben oder dann würde man sich abwenden. Mhm. Und darum tue ich die wie so sorgsam schützen. Mhm. Aber halt auch einen Zugang ein Stück weit blockieren über die Zeit. Oder? Und darum, das ist die Charme. Sie versteckt, sie verschwiegt, sie behaltet Keim. Und das tut sie im Total halt eher verstärken als auflösen.
Mhm. Jetzt hast du gerade ein paar Sachen gesagt. Vielleicht hast du noch ein paar Beispiele für die äußerste Schicht, wo man sie eben vielleicht im Alltag ganz einen Haufen sehen bei Menschen, uns aber gar nicht bewusst ist, dass da in dem Fall Scham auch darunter liegt. Mhm. Im zweiten Kreis.
Mhm. Also, gell, es gibt so den sogenannten Schamkompass, wo man sich ein bisschen vielleicht sich selber auch ein bisschen einordnen kann. Was ist so ein bisschen mein typisches Verhalten, wenn Scham kommt? Weil Scham ist etwas, das ist so unangenehm zum Aushalten. Das kennen wir, glaube ich, alle. Dass unser System in einer Sekunde die abwehrt und auf ein Vertrauensreaktionsmuster ausweicht, wo man wie besser damit könnte umgehen.
Und das wäre?
Das wäre eben der Kompass, der hat vier Kategorien. Das eine wäre eben so der Rückzug. Ja. Ich ziehe mich wirklich zurück. Man wird still, vermeidet jeglichen Beitrag, zum Beispiel in einem Team-Meeting. Ein Schüler meldet sich nicht mehr, weil noch, ja, das wie schamvoll ist, aufzuschrecken und nachher nicht das Richtige zu sagen. Man verstummt, oder? Es ist wie ein, so ein Schutzmechanismus. Ja. Ich mache mich mal unsichtbar, das ist, glaube ich, sicher so gefühlt. Aha. Der zweite, wo wahrscheinlich auch viele kennen, ich merke auch ganz oft mehr bei Frauen, die bei mir im Gespräch sind, ist so der Angriff nach innen, auf mich selber. Mhm. Also so resultiert so ein bisschen in einer inneren Selbstabwertung oder Härte mit sich selber. Eben die negativen Selbstgespräche, die man so ein bisschen kennt.
Ja.
Oder vielleicht sogar eine übermäßige Anpassung, ein Perfektionismus, den man antrainiert. Grenzverletzungen, die wir tolerieren in diesem Bereich, dass uns jemand wirklich über Grenzen geht und wir merken es sogar, aber wir reagieren wie nicht. Reagieren.
Ja.
Und es ist halt auch eine Funktion dahinter. Ich probiere vielleicht wie so ein bisschen mich selber abzuwerten, bevor es jemand anders machen kann. So ein gewisser Kontrollfaktor. Also ich tue wie einen inneren Druck, also jetzt bei Perfektionismus, das kommt mir wirklich sehr oft vor. Und viele sagen ja, ich bin halt perfektionistisch, das ist sozusagen fast eine Eigenschaft von mir. Und dann einmal anschauen, ist es Perfektionismus, der nach Exzellenz strebt? Ist es der?
Ja.
Oder ist es Perfektionismus, der etwas probiert, wie zu vermeiden? Dass man mich irgendwo könnte kritisieren könnte, weil das wäre so schamvoll. Der innere Druck ersetzt wie die äußere potenzielle Beschämung. Mhm. Mhm. Genau, und die dritte Version, oder die dritte Kategorie, die es so ein bisschen gibt, ist der Angriff nach außen auf andere. Den können wir auch sehr gut beobachten in unserer Gesellschaft. Das ist dann eher so ein bisschen, wo Scham abgewehrt wird, indem ich sie gegen außen gibt. Also ich suche einen Schuldigen, ich werde vielleicht verbal aggressiv, vielleicht sogar sonst aggressiv, also gewalttätig. Ich greife wie jemand da, also zum Beispiel, ich sage jetzt irgendetwas, ich werde im Job, komme ich eine Kritik rüber und ich mache gerade, ja, aber du hast mich ja auch schlecht instruiert.
Mhm.
Also, tück, gerade sofort zurück.
Gerade
in Gegenangriff. Ja. Nicht, dass das jetzt immer schlecht ist, aber das ist so ein bisschen etwas sehr Typisches. Gerade abwehren, dass es an mich ran könnte kommen.
Mhm.
Und auch das ist letztlich ja eine Schutzfunktion.
Mhm. Stimmt.
Dass ich eigentlich es fast einfacher finde, wütend zu werden, als mich beschämt zu fühlen.
Mhm. Das ist ja noch ein typisches Beispiel, oder? Wenn man es weitergibt, dann hat man selber das nicht das Problem, oder? Also dann kann man die andere Person irgendwie beschämen.
Genau.
Und, das ist, und dann ist irgendwie die ganze Aufmerksamkeit dann bei dieser Person und nicht bei mir.
Mhm. Das ist wie abgewehrt, wirklich. Mhm. Ob es halt langfristig abgewehrt ist, ist noch die andere Frage. Aber kurzfristig ist das halt wie so ein Reaktionsmuster, das man wählen könnte.
Mhm.
Und die vierte ist, die vielleicht auch viele kennen, ist so ein bisschen vermeiden. Also ich spüre es gar nicht erst. Ich lenke mich gerade sofort ab. Das kann sein über extremen Konsum von etwas, vielleicht Medien, Substanzen, aber halt auch über das extrem aktiv sein, arbeiten, sodass gar keine Möglichkeiten entstehen, dass das irgendwo Raum überkommt. Also ich tue sofort einen Witz, also jede Situation wird durch einen Witz gerade so ein bisschen aufgelöst. Da kennen wir vielleicht auch so Leute, die alles abwehren, über eine Art Humor zum Beispiel.
Mhm.
Das sind auch so Formen.
Mhm.
Und jetzt ist es wirklich wichtig, finde ich, das sind wie nicht Charakterfehler oder so irgendetwas, es sind Schutzstrategien, die man halt wählt.
Die Schutzstrategien, ja. Da haben wir auch eine ganze Folge drüber gemacht. Bei uns in der Psychohygiene kann man also gerne auch noch ein bisschen eintauchen, wenn man da sich beim einen vielleicht gefunden hat.
Dein Event mit der perfekten Technik der Profis der Event AG. Wir bieten dir alles von der Planung über das Equipment bis zu der Ausführung. Konzert, Firmenfeier oder Gottesdienst. Die Experten von der Event AG sorgen dafür, dass deine Veranstaltung reibungslos läuft. Wir machen dein Event unvergesslich. Mit topmoderner Technik und immer mit einem Lächeln. Wir kümmern uns ums Technische. Du kannst dich voll und ganz auf deine Gäste konzentrieren. Verlass dich auf die Event AG und lass dich von unserem Service begeistern. Für deine perfekte Veranstaltung. eventag.ch. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
Und was mir jetzt da noch entgegenkommt, wir reden jetzt von Scham als Grund für die Schutzstrategien. Ich habe schon oft auch das Gefühl gehabt, es hat mit Minderwertigkeit zu tun. Ist denn das Gleiche oder kommt das aus dem Gleichen? Mhm. Oder was ist dort das Gemeinsame oder das, was sich unterscheidet?
Ja, weil ja die Scham eigentlich gerade ja vorzu sagt, etwas mit dir stimmt ja nicht.
Mhm.
Oder etwas ist falsch. Das resultiert fast automatisch dann in einem mit einem Vergleich, sage ich jetzt mal, wo wir wahrscheinlich eher den Kürzer ziehen.
Mhm.
Wenn wir uns vergleichen mit einem Ideal oder was auch immer. Oder? Also ich meine, das kann man ja sehr gut beobachten, bei uns auch eigentlich kulturell.
Mhm.
Was das für Bilder gibt und für was, dass wir uns wie fast ein bisschen schämen. So ein bisschen. Und das ist wie fast anerkannt. Oder? Also mir kommt jetzt speziell in den Sinn, zum Beispiel eben Mütter habe ich viel, die sich fast so ein bisschen schämen, nicht die perfekte Mutter können sein. Es ist ja fast logisch, dass ich dem nicht ganz gerecht werden kann. Also wenn ich noch berufstätig bin, immer ausgeglichen, immer geduldig und nachher schämen, dass man dem nicht gerecht wird.
Mhm.
Und dort wäre ja die Frage, ja, was für ein Ideal. Aber eben, unser, es wird ja auch vieles wie so ein bisschen eben, sichtbar gemacht. Und mit dem vergleiche ich mich.
Also du meinst jetzt, dass man es irgendwo in Social Media sieht? Oder so?
Genau. Ja, genau. Und man sieht ja eher die Beispiele, wo, einem, wo man eher nicht gerecht wird gleich. Oder
Man tut sich halt dann irgendwo ein bisschen positiv darstellen, oder? Mhm. In den Social Medias, oder? Und sieht ja dann die Schattenseiten auch nicht von diesen Personen.
Ja, oder eben auch überhaupt unsere Kultur, wo vielleicht Leistung sehr einen hohen Wert ist, können beizutragen. Gibt es viele Menschen, die dann auf das Thema Scham haben, wenn es vielleicht in eine Arbeitslosigkeit geht oder ich bin nicht mehr gleich belastbar. Wer bin ich denn? Da kann auch das Thema Scham wirklich führen kommen. Eben der Minderwert im Vergleich zu dem, was ich müsste sein, scheinbar.
Würdest du jetzt sagen, du hast vorhin das Kulturelle angesprochen. Also ist ja schon etwas, wo wir noch recht viel haben in der Kultur. Oder ist das bei anderen jetzt anders? Oder ist das etwas einfach grundsätzlich Menschliches?
Also es ist sicher etwas grundsätzlich Menschliches, aber ich glaube, es ist auch ein kulturelles Produkt. Es hat, glaube ich, beide Dimensionen, wenn man so ein bisschen möchte, noch auf die kulturelle Schiene gehen, mal zu schauen, ja, es gibt wie eine kulturelle Scham, eben durch Bilder, Rollenbilder, die vielleicht wie einfach gängig sind, wie zum Beispiel jetzt Leistung oder zum Beispiel auch etwas jetzt bei uns, glaube ich, typisches, ich könnte jetzt nicht für gerade alle Länder pauschalisieren, aber Frauen-Männer-Unterschied, was Scham anbelangt.
Frauen, was gibt es denn, Frauen hast du angesprochen?
Genau, Frauen schämen sich eher für Überforderung, starke Emotionen, vielleicht sogar mal für Erfolg. Und bei Männern ist es dann eher fürs Versagen, fürs nicht können bringen, für Niederlagen, wo auch immer, im Job, im Bett, in der Partnerschaft, auf dem Fußballplatz, das dann zeigen, oder? Das ist wie Schwäche in unserer Gesellschaft, das wird als Schwäche gelesen. Und das wird versteckt.
Und das hat dann auch mit Schutzfunktionen irgendwo, sieht man die dann vielleicht unter Umständen. Was macht es denn eigentlich jetzt in den Beziehungen? Also eben, wenn da Scham ist, eben gerade vom Mann her, vielleicht, man bringt es nicht etc. Kann ja dann auch ein grosses Problem werden unter Umständen. Jetzt aber bei der Frau auch, logischerweise, oder?
Ja, also eben, wenn man mal den Kompass, vielleicht kann man sich den ein bisschen vor Augen führen, wenn man ein bisschen darüber nachdenken möchte, was ist vielleicht in unserer Beziehung, was haben wir für Formen zum Scham abwehren. Da haben wir Dynamiken drin. Eben, und bewusst werden, da geht es ja um eine Schutzstrategie. Und vielleicht da noch zu sagen, wir haben nicht einfach eine, meistens. Wir haben vielleicht eine Lieblingsrichtung, aber was es zum Beispiel ganz typisch gibt, ist ein Beschämungsmoment. Ich gehe in Angriff auf den anderen, aber nachher daheim geht es in Angriff auf mich selber. Oder? Aber die erste Instanz ist so, ich gehe mal zuerst auf den anderen los und daheim kommt dann gleich der Angriff auf mich selber und ich ziehe mich vielleicht nachher komplett zurück aus irgendetwas.
Also in der Öffentlichkeit eine andere, wie vielleicht, wenn man selber irgendwo mit sich ist.
Also vielleicht kennt man auch Verschiedenes und da kann man ja mal schauen, wie wirkt das sich auf unsere Beziehung aus. Und wenn wir jetzt nochmal das Bild von diesen drei Kreisen nehmen, ja, auf welcher Ebene von Kreisen haben wir zusammen zu tun, als Paar, als Freunde?
Ja, da wünscht sich ja jeder eigentlich, dass man in dem Innersten sich zeigen darf, oder? Also das ist ja dann der Hauptwunsch, oder?
Ist der Hauptwunsch und ist so gefährlich.
Warum?
Gefühlt, oder?
Ja.
Gefühlt noch. Und ich glaube, das ist aber auch genau, ich glaube, da sind wir schon beim Geheimnis. Was machen wir denn, wenn Scham so einerseits ja die Funktion hat, zum Schützen, und andererseits eben aber auch blockiert genau das, was man eigentlich möchte, oder? Was können wir dort überhaupt machen? Da sind wir, glaube ich, schon beim...
Gib es uns. Komm. Was können wir machen? Weil das ist ja, niemand möchte das. Niemand möchte nur in diesen Schutzfunktionen Kontakt haben mit anderen. Jeder möchte gerne gesehen werden im Innersten. Man möchte gerne können so sein, wie man ist und dass es auch gut ankommt und dass das bei anderen gutiert wird und man sagt, hey, so schön, wie du gerade bist, oder? Und nicht, bist ein bisschen drüber gewesen, oder keine Ahnung, oder solche
Themen. Und ich wird es ja nicht einmal gesagt, aber wir gehen davon aus, dass es so ist. Das ist ja dann, wir werden irgendwie überzeugt, dass sie uns das erwartet und darum zeigen wir es schon gar nicht erst, was wir eigentlich innen haben. Also es ist so banal, ist die Antwort, wie sie auch herausfordernd ist, dass Scham eigentlich eben nur in Beziehungen heilt.
Ah, wirklich?
Also es gibt so eine US-amerikanische Forscherin zum Thema Scham, die ist sehr, sehr populär, Brené Brown.
Ah, ja,
ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Bücher, auch, die wirklich toll sind. Und sie sagt eigentlich, Scham lebt eigentlich von drei Sachen. Dass man es verschwiegen tut, dass man es geheim hält tut und dass man in die Isolation geht. Das tut sie wie am Leben erhalten. Und auf der anderen Seite eben, Scham überlebt nicht, wenn sie mit Empathie in Kontakt kommt.
Also Empathie ist der Schlüssel wahrscheinlich für die Eltern wie der Kind schon, oder? Bei der Zeichnung. Aber natürlich auch in unserem Alltag. Also, dass man jemandem, wenn jetzt die innerste Schicht zum Vorschein kommt, dass man dann dort mit Empathie dieser Person begegnen.
Zum Beispiel, oder dass ich mir wie sage, hey, ich spüre wie so das Innerste und das Aussen, dass eben, ich werde nicht richtig sehen in Beziehungen. Das kann sich dann sehr einsam über die Zeit anfühlen. Ich habe vielleicht mega viele Beziehungen, aber ich fühle mich trotzdem wie nicht gesehen, oder? Da kann man sich mal so ein bisschen überlegen, okay, wo und mit wem könnte ich überhaupt mal so probieren, in die Offenheit zu gehen? Und da ist wirklich wichtig, wenn man nicht mit allen und jedem, sondern dort, wo man könnte wie vielleicht ein bisschen rechnen, dass uns mit Empathie kann begegnet werden. Dann kann sich das wie so ein bisschen auch heilen, die Erfahrung von, ich darf das nicht zeigen, das ist nicht okay. Und das andere, es ist eigentlich ganz simpel, nur schon mal zu merken, hey, ich glaube, das ist glaube gerade Scham. Ja. Also wenn mir etwas passiert, nur schon zu merken, ah, ich glaube, ich habe es mit Scham zu tun. Das ist das, was so unangenehm ist. Und ich habe schon so viel mal auch im Beratungskontext erleben, wenn ich das auf den Tisch bringen konnte, so, könnte es sein, dass du dich da vielleicht wehr, dass da Scham in dir aufgekrochen ist. Und die Leute sind fast wie befreit.
Ja.
Wenn das mal wie so darf, zur Sprache werden, ja genau. Ich habe mich wie geschämt.
Also das Erkennen. Irgendwo
Erkennen
wirklich,
und Benennen,
was ist
es? Ja.
Ja, genau. Also kann man irgendwo vielleicht auf das achten, ja, wenn ich jetzt in eine Schutzfunktion gehe, wo wir vorhin aufgezählt haben. Moment mal schnell, warum habe ich jetzt das gerade gespürt? Oder warum reagiere ich jetzt genau so? Oder wieso muss ich jetzt irgendwie alles kontrollieren? Aha, was hat es denn dahinter?
Das probiere ich vielleicht gerade zu schützen, von dem innersten Kreis oder so. Oder zu verdecken, nicht sichtbar zu machen.
Du hast jetzt gesagt, oder wenn man wie merkt, hey, bei dieser Person kann ich mich irgendwie öffnen. Ich merke, wenn jetzt zum Beispiel einem jemand mit der Aggression oder mit dem Angriff eher reagiert, finde ich das auch noch ganz schwierig, dass man dann selber sich ja dann eben nicht in die Schutzfunktion geht und findet so, ui, nein, da kommt etwas, wo vielleicht eher mich verletzt, oder? Und dass man dort dann offen bleiben kann, das finde ich noch eine schwierige Aufgabe. Also, dass man dann dort die Empathie kann geben, oder?
Sehr.
Wie würdest du jetzt reagieren in so einer Situation?
Gut, gell, das ist natürlich jetzt hypothetisch. Ideal wäre, vielleicht würde ich sagen, du bist verrückt.
Ja.
Also nicht ins Verteidigen gehen, aber auch nicht in Angriff auf mich selber gehen. Sondern ja, sehe, scheinbar macht dich das irgendwie verrückt oder so. Nervt dich oder so. Irgendetwas scheint dich dann jetzt aufgebracht zu haben oder so. Man muss ja, eben, ich kann es ja nicht für den anderen übernehmen. Ja. Aber wichtig ist, dass es nachher ja nicht bei mir dann eben vielleicht in eine Abwehrform geht und ich mich nachher, ui, nein.
Da habe ich etwas falsch gemacht.
Da habe ich etwas falsch gemacht. Irgendwie kann ich es nicht dieser Person wie nicht gefühlt recht machen. Ich muss mich anstrengen, anpassen, perfekter sein.
Oder umgehen.
Oder umgehen. Dann wähle ich die gleiche Form.
Genau.
Und eigentlich, gell, ich sage, es kann ja sich auch lohnen, mal wie zu merken, so ein bisschen zu differenzieren. Das, was mir jetzt gerade passiert ist, ist das jetzt einfach gerade mein Verhalten gewesen oder ist das meine Wahrheit? Ich glaube, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Okay, ich habe mich geschämt. Das ist jetzt wirklich gerade ein blöder Moment gewesen, auch mit dem Kaffee oder so. Aber das sagt doch eigentlich gar nichts über mich als Mensch aus. Oder? Dort ein bisschen, ich sage jetzt mal, das anfangen differenzieren und auch relativieren lernen. Also nehmen wir jetzt mal an, eine Mutter flippt aus und hat keine Geduld, oder? Und macht sich nachher wahnsinnige Selbstvorwürfe, wie sie jetzt ihrem Kind begegnet ist. Dort eben mit sich irgendwo sagen, okay, warte jetzt mal. Jetzt ist mir etwas passiert, was wirklich nicht gut ist. Ich schäme mich dafür. Aber ich bin wegen dem nicht eine schlechte Mutter. Das ist wirklich ein Unterschied zu machen.
Aber muss man dann wie für sich vielleicht auch definieren, was ist denn eine gute Mutter, oder jetzt in diesem Beispiel? Also, dass man sie auch etwas messen kann, weil sonst misst man sich ja genau eben immer an diesen Idealbildern.
Ja, und muss ich immer verständnisvoll sein? Ist es das, wo dann, eben, muss ich eine perfekte Mutter sein? Oder was kann ich jetzt machen? Ja, jetzt ist mir das passiert. Und da unterscheiden wir ja eben Verhalten. Da kann ich Verantwortung dafür übernehmen. Kann ich mich vielleicht entschuldigen, kann jetzt zwischenmenschlich etwas wieder gut machen. Scham bringt mich eben nicht unbedingt ins Verantwortung übernehmen, sondern eher ins Verstecken dann und mich vielleicht anklagen oder so. Und in so eine Spirale. Und eben auf der anderen Seite, wenn ich das mit jemandem teilen kann und vielleicht sogar jemand, der nicht mit dieser Situation zu tun hat, vielleicht einer Freundin kann erzählen, hey, das ist mir so passiert und boah, habe mich so geschämt. Also wenn ich jetzt mich auch an das Zugbeispiel erinnere, ich habe es dann meiner Mutter erzählt, eigentlich ein bisschen aus dem Nichts, und habe keine Absicht gehabt. Und dann sagt sie so, oh ja, ich verstehe das, es wäre mir genau gleich gegangen. Und hey, das ist wie so das Ende von dem Kreislauf gsi. Mhm. Ah, okay, fertig. Oder? Wir müssen gar nicht jetzt auseinanderbeindeln, sondern ja, ich verstehe es voll. Mhm. Aber ich konnte es laut sagen. Und dann hat sie wirklich Kraft verloren, die Spirale.
Und wahrscheinlich aber auch, dass eben jemand das nachvollziehen kann, dass man wie nicht noch komisch ist, dass man es so erlebt hat. Oder? Also, dass man wie jemand findet, der einem sagt, ja, du gehörst in das Sozialgefüge von Menschen, die irgendwie das auch erleben. Oder?
Ja,
also,
so das,
du bist nicht die Einzige, also du bist jetzt wirklich nicht mega komisch, wenn dir das passiert. Das hilft ja schon mega.
Genau, ich bin gesehen und man kann trotzdem in Verbindung bleiben. Also sogar mit dem, was mir jetzt blöd passiert ist oder mit dem, dass ich vielleicht ausgeflippt bin oder was auch immer. Es ist wie trotzdem okay, von der Beziehung her. Das muss ja nicht heißen, dass mein Verhalten okay ist.
Charm kann ja aber einem auch zum Beispiel hindern, dass man Sachen macht oder jetzt nicht einmal im Kontakt ist mit jemandem, wo man dann gerade merkt, das ist jetzt peinlich oder das ist etwas, was mich dann belastet aus der Beziehung, sondern eben, du hast gesagt, man redet vielleicht dann nicht in einer Teamsitzung, weil man sich schämt. Man könnte ja etwas Falsches sagen, zum Beispiel. Wie kann man mit so einer Situation umgehen, wenn man das plötzlich realisiert, jetzt habe ich einfach wieder nichts gesagt?
Also ich würde mal sagen, mal für sich vielleicht noch schon zu realisieren, mit was hat es zu tun, wenn ich kann wie für mich noch schon sagen, ja, es ist, glaube ich, mir sehr unangenehm, zum Beispiel eben sichtbar zu werden, mich zu exponieren, oder es ist mir sehr unangenehm, falls es nicht absolut richtig wäre oder so, dann kann man sicher mal ein bisschen auf die Spur kommen, um was geht es mir, was probiere ich gerade auch sicherzustellen im äußersten Kreis, und vielleicht kann ich sogar mal auch etwas sagen wie, das ist mir jetzt gerade eigentlich unangenehm, aber ich sage es jetzt irgendwie, ich probiere es jetzt trotzdem zu sagen.
Ja.
Dann kann man das wie dem ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Boah, ich kann es nicht sagen. Ich kann schon sagen, das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen unangenehm, aber ich sage es jetzt mal einmal.
Ja. Also, dass man es nicht öffentlich sagt, aber zu sich selber.
Entweder zu sich selber, ja, jetzt hast du gerade Stress, gell, weil jetzt geht es um etwas. Jetzt wirst du etwas von dir zeigen. Das wäre ja Empathie mit sich selber. Ein Mitgefühl mit sich selber und nicht sich fertig zu machen. Man, jetzt hast du schon wieder nichts gesagt. Sondern ja, es ist um etwas gegangen.
Ja.
Ich habe Angst gehabt, sichtbar zu sein. Oder ich habe Angst gehabt, etwas nicht richtig zu sagen oder so. Nicht kompetent zu wirken oder was auch immer. Das wäre so das Selbstverständnis und Mitgefühl. Ich glaube, dort fängt es auch an. Und dann gegen aussen vielleicht einmal probieren, wenn es etwas ist, was ich muss sagen und es ist mir super unangenehm, kann man das wirklich so einleiten. Dann
also
verliert
sich
das Besteck zum Beispiel.
Ja,
ja, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen laut geworden. Das ist mir jetzt unangenehm.
Ja. Ja, noch spannend. Und das macht auch etwas mit dem Gegenüber. Wenn ich jetzt mir vorstelle, du würdest jetzt, keine Ahnung, mir jetzt anschuldigen für irgendetwas, wo ich irgendwie denke, so, hä, was ist jetzt passiert? Und nachher das hintendrein geschoben wird und mir jemand sagt so, jetzt bin ich gerade laut geworden, ist mir eigentlich unangenehm. Das ist so, aha, was? Okay. Also, weil man tut ja dann automatisch, kommt irgendwie eine Abwehrreaktion, also merke ich jetzt. Und das würde gerade wirklich den Wind aus den Segeln nehmen und würde gerade eine extreme Empathie schaffen zu der anderen Person.
Und Verbindung sofort.
Ja,
sofort. Obwohl es eigentlich nicht viel ist. Und wir gehen nicht in die Isolation oder in Rückzug oder was auch immer, sondern es geht wie wieder in die Verbindung irgendwie. Und dort ist es halt auch, ich sage, der heilsame Moment von Scham, wenn Verbindung irgendwie wieder gelingen kann.
Ja.
Die wird nicht überall denn und immer gelingen, aber wenn ich mich immer wieder mehr getraue oder vielleicht der innerste Kreis darf ja zwischendurch wirklich sichtbar werden in ausgewählten, guten Settings, glaube ich, wirklich. Eben, weil es ist ja auch wichtig, dass das geschützt ist. Das ist mir schon, also man muss das nicht jedem zeigen.
Ja.
Und dort passiert eben nachher das Interessante, es passiert eigentlich mehr Verbindung, es passiert mehr Freiheit auch in der Beziehung. Es ist eigentlich ganz interessant, wir zeigen etwas von uns, wir machen uns verletzbar und erfahren, dass das eigentlich eher verbindend ist.
Wie ist es denn eigentlich jetzt mit der Ressource Glaube in diesem Thema? Also kann man Scham wegbetten? Sag es jetzt mal ein bisschen provokativ.
Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Eigentlich wollen wir ja gesehen werden mit dem, was wir sind. In unserem tiefsten, innersten Kern, so wie wir gemacht und gedacht sind. Und ich finde, gerade da hat ja eigentlich der christliche Glaube extrem viel zu bieten. Also das Ganze, du bist angenommen genauso, wie du bist. Oder die ganze Würde. Ich glaube, also wenn ich mir jetzt an die Beispiele denke, so biblische Geschichten, wo Gott irgendwie Menschen begegnet, die sich vielleicht gerade extrem schämen, die ausgegrenzt worden sind, die irgendwie einfach überhaupt nicht mehr Teil von dem Gesellschaftlichen sind oder was auch immer. Wir begegnen ihnen, oder? Mit extrem viel, hey, du bist okay. Yeah. Über dein Verhalten können wir ja reden. Mhm. Oder? Das ist ja wegen dem nicht einfach okay. Aber du, wir sind in Beziehung, ich sehe dich. Mhm. Und das ist ja schon interessant, dass dort eigentlich, das, was wir jetzt eigentlich geredet haben, ich sehe dich, wer du bist, und verurteile dich ja nicht für das. Mhm. Oder macht das wie nicht, unterscheidet das, was du gemacht hast und wer du bist.
Wie hat es dir denn persönlich jetzt geholfen? Also du kennst das ja von dir persönlich, hast eine Geschichte erzählt am Anfang. Wie kann dir der Glaube helfen in dem? Hast denn du die Geschichten im Kopf sofort?
Also jetzt gerade auf das Beispiel, ich müsste es jetzt durchgehen. Ich habe natürlich schon Beispiele, wo es vielleicht viel tiefer gegangen sind, wo ich mal zum Beispiel aus einem Konflikt aus einem Job verloren habe. Das war für mich monatelang schwierig und ich nachher gemerkt habe, es ist ein Schamthema. Ich wirfe mir vor, dass ich nicht so unkompliziert und sozial kompetent mit allen auskomme, wie ich das eigentlich ja müsste sein. Mhm. Und ich glaube, dort zu merken, ich glaube, es geht um ein gefühlt Versagen und das kann ich auch mit Gott besprechen, weil ich bin ja nicht verurteilt für das, dass ich wie dort eine Grenze hatte, dass ich das wie nicht mehr konnte. Dass ich dort für mich auch einen Schutz gezogen habe und gegangen bin. Aber dass ich mich für das nicht anfangen muss. Ich glaube, dort habe ich schon einen Weg gemacht. Das ist jetzt noch schwierig. Ich glaube, es war wirklich ein Prozess gewesen, anzunehmen, dass ein Gott über mir sagt, ich sehe das und ich schaue für deine Ehre. Ich sehe das, du kannst dich auch entschuldigen für Sachen. Das ist mir dann mit der Zeit auch klar geworden. Aber du bist nicht falsch wegen dem. Mhm. Und da hat mir vielleicht schon geholfen, zu überlegen, wie würde eigentlich Gott über mich denken in dem Moment. Mhm. Ich bin ja überzeugt, dass er sehr schlecht wird denken.
Genau, das
dass
ist
er
ja
mich verurteilen, oder?
Das ist natürlich dann noch eine Frage. Was hat man auch für ein Gottesbild, oder? Also, du sagst jetzt, der Gott, den du kennst, der sagt eigentlich, ich bin gut.
Ja, ich glaube, ich habe dich so gedacht.
Ja.
Du darfst dich zeigen.
Und eben, du kannst das irgendwo in der Bibel lesen, du kannst das irgendwo festmachen, dass du sagst, hey, ja, doch, das ist so. Das kann ich über mir aussprechen und das hat einen Impact in mein Leben.
Also, gell, ich glaube, dort würde sich jetzt für mich wie etwas zusammentun, wo ich immer sage, wo Glauben und Psychologie zusammenkommt. Wo ich sage, ja, ich weiss etwas von der Bibel her oder von Gott her und dann weiss ich aber auch, dass das psychologisch sinnvoll ist, als Instrument das anzuwenden. Ich glaube, da kommt es wie so ein bisschen zusammen als Prozess. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe einfach gebetet und dann ist es weg gewesen. Also die Erfahrung habe ich jetzt noch selten gemacht. Ich glaube aber, weil da innen der Prozess sehr wichtig ist, wenn es um Scham zum Beispiel auch geht, wenn es richtig Wiederherstellung geht, wie denke ich über mich, das können wir nicht über Nacht verändern. Das ist wirklich ganz ein feiner Prozess und ich glaube, das ist das Schöne, wo ich denke, Gott lässt uns ja die Zeit.
Ja. Also ist es wie ein Bewegen, mit Gott reden über die Themen, also eben jetzt beten, das macht dann irgendwo, wie, dass man in diesem Prozess drin ist, dass man wie kann das merken, so hey, eigentlich muss ich mich gar nicht so in dieser Schutzfunktion verhalten in diesem Moment, weil ich bin gut, wie ich bin, so.
Ja, ich glaube, ich habe mir überlegt, okay, ich traue mich mal führen bei dem Gott, bei den Menschen nicht.
Ja.
Aber bei dem Gott könnte ich es ja mal einmal probieren. Da, so hat es vielleicht ein bisschen angefangen, weil, und dort vielleicht wird es realisieren, hey, da ist so viel Korrektur möglich dann gewesen. Also, oder? Aber nicht über ein Wissen, vielleicht mehr über, ich könnte es ja mal probieren, weil das ist jetzt vielleicht noch der ungefährlichste Bereich.
Ah, sehr schön.
Schöne da gehe ich mal davon aus, dass Gott mich nicht gerade zuerst habe ich gedacht, ins Enkel stellt, aber das passiert ja dann eben nicht.
Ja.
Und dann die Erfahrung so wie, okay, und jetzt weitet sie sich irgendwann aus auf Menschen und es hat so viel Freiheit und gesundige Beziehung gebracht, nicht Sachen müssen von mir immer wegzuklemmen oder so.
Sehr schön. Also ich glaube, das ist ein Beispiel, wo vielen auch helfen kann, vielleicht das mal auszuprobieren. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was würdest du anderen jetzt sagen, vielleicht so als letzter Gedanke, erster Schritt in diesem Thema, wenn man merkt, hey, ja, doch, irgendwo ertappe ich mich, dass ich aus der Scham reagiere.
Also vielleicht wirklich so abschliessend ein bisschen der Gedanke, Scham behaltet mich halt in der Isolation, im Verstecken. Und die Heilung oder der Umgang damit passiert halt, wenn ich mich in die Verbindung hineinbegebe. Wo kann ich vielleicht im ganz Kleinen, an einem ganz sicheren Ort, probieren, ein bisschen in Verbindung zu gehen. wirklich so ganz, ganz klein, aber überall, wo es mir nur ganz kurz gelingt, vielleicht einen ganz kleinen Moment von der Verbindung möglich zu machen oder einen ganz kleinen Aspekt von meinem inneren Kreis zugänglich zu machen, vielleicht sogar zuerst nur mir selber gegenüber, das ist wirklich der allererste Schritt schon, in Verbindung zu gehen und nicht in die Isolation.
Sehr schön. Ich danke dir vielmals für all dein Offensein, auch mit dem Thema, das du persönlich erlebt hast, mit dem Thema Scham und ja, für alle die Einblicke und Tipps, die du uns weitergehst. Danke dir, Susanne.
Danke auch.
Scham überlebt nicht, wenn sie mit der Empathie in Kontakt kommt. Was für ein schöner Satz. Und den nehme ich kurz und bündig mit aus dieser Folge. So können wir uns allen einen Haufen Scham ersparen. Ja, wie können wir denn empathisch sein? Das wäre vielleicht eine weitere Folge, oder? Also falls du interessiert bist an dieser, darfst du dich gerne melden über Kontakt in den Shownotes. Und ja, dort findest du auch noch einen Link, um uns finanziell zu unterstützen. erfmedien.ch/podcast, weil unser Medienhaus hinter diesen Podcasts, die du da hörst, lebt von Spenden. Danke dir vielmals. Und dann bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.